Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neuland-Rebellen. Ich habe heute mal wieder einen Gast zu Besuch, mit dem habe ich schon vor einiger Zeit mal gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ist schon eine ganze Weile her. Herr Alexander Unzicker, grüße Sie.
Hallo, Herr Wellbrock. Ja.
Freut mich, dass wir uns mal wiedersehen. Wir sprechen über Ihr neues Buch und das hat den Horrornamen Einsteins Albtraum beziehungsweise den Untertitel Amerikas Aufstieg und der Niedergang der Physik. Ich würde ganz gerne mal mit dem Vorwurf Anti-Amerikanismus anfangen, beziehungsweise würde das ganz gerne schnell wie möglich vom Tisch räumen. Aber ich bin auf einen Satz gestoßen in Ihrem Buch und da schreiben Sie etwas schnippisch. Amerikaner denken nicht gern gründlich nach. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, den Satz vielleicht zu erklären, damit wir den Anti-Amerikanismus dann gleich mal weggewischt haben.
Ja, also ich habe ein weitgehend historisches Buch geschrieben. Und das Anti-Amerikanismus ist ja so ein Schlagwort oder so ein Kampfbegriff aus der Gegenwart. Aber ich kann gerne da ein bisschen Klartext dazu sagen. Also tatsächlich verachte ich, wenn man so will, den militärisch-industriellen Komplex, der jetzt weitgehend unabhängig vom Präsidenten seit 2 Jahrzehnten mindestens alle möglichen Länder der Welt mit Krieg überzieht, dort für Millionen von Toten sorgt. Ich verachte auch die Medien, die uns in diese Kriege reintreiben. Ich verachte die Lügen dazu, die von den Geheimdiensten verbreitet werden und die Massenüberwachung, die dazu steht. Wenn man diese Dinge beim Namen nennt, ist das jetzt Anti-Amerikanismus? Ich denke nicht. Edward Snowden war ja einer, der das benannt hat und den könnte man eigentlich als einen amerikanischen Patrioten im besten Sinne bezeichnen, weil er eben an Werte der Verfassung erinnert. Und diese Werte der Verfassung, die sind eben Freiheit und Frieden. Warum ist Amerika groß geworden? Weil Leute dorthin eingewandert sind, die sich von den europäischen Streitereien freimachen wollten, weil sie das zu beengt zu empfanden hier auf dem Kontinent. Die sehnten sich nach Freiheit und Frieden. Ja? Also das sind die originalen amerikanischen Ideale. Und in dem Sinn würde ich mich sogar als ein großer Fan dieser amerikanischen Werte bezeichnen. Nun, ja. Wie kommt das zustande, wenn man jetzt die Geschichte betrachtet? Da sind Leute ausgewandert aus Europa, die tatkräftig waren, die mutig waren, die begabt waren, optimistisch kollaboriert haben. Darauf gründet sich ja auch letztlich der Erfolg dieser Weltmacht. Und trotzdem war das natürlich, sagen wir mal, eine unterschiedliche Kultur, wie man an Probleme heranging, ja, wie man nachgedacht hat, auch in der Wissenschaft. Und die mussten ums Überleben kämpfen, die waren meistens nicht reich, sondern mussten sich alles erst erarbeiten. Die konnten nicht herumsitzen und nachdenken, so wie das in Europa manche jetzt seit Generationen gewohnt waren, vielleicht in materieller Sicherheit. Tatsächlich gibt es da einfach einen Unterschied in der Denktradition, dass in Amerika halt sehr praktisch gedacht wird und dieses tiefschürfende Nachdenken, das was jetzt in der europäischen Tradition der Physik Anfang des vorigen Jahrhunderts herrschte, das ist einfach nicht so deren Ding. Und solche Dinge muss man auch mal ehrlich beim Namen nennen, glaube ich, wenn man verstehen will, was bis heute auch abgeht. Ja.
Ja, da steigen wir auch noch ein bisschen tiefer ein. Ich finde es aber wichtig, dass wir das auch nochmal geklärt haben, dass das jetzt nicht despektierlich ist oder so. Von wegen, man könnte ja auch rein interpretieren, ja, die Amerikaner denken grundsätzlich nicht so gerne. Aber so ist es ja gar nicht, sondern Sie sprechen ja oder haben ja gerade schon von unterschiedlichen Mentalitäten gesprochen. Könnte man vielleicht sagen, die Europäer sind eher Denker und die Amerikaner eher Macher, um es ein bisschen verkürzt zu sagen?
Ja, das ist sicherlich nicht falsch. Also da gibt es ja interessante Dinge in der Wissenschaftsgeschichte. Nehmen Sie zum Beispiel vielleicht die Gebrüder Wright, ja, die das erste steuerbare Motorflugzeug bauten. Da hat ein europäischer Theoretiker hat bewiesen, dass das nicht gehen kann. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die machen es dann. Ja. Also in Europa ist war oft zu bürokratisch, zu sehr Bedenkenträger waren hier da. Das ist der große Vorteil, wenn man sich über sowas auch hinwegsetzen kann. Und natürlich, trotzdem, es gibt natürlich auch Dinge, die, sage ich mal, ein bisschen aus dem Fokus geraten oder wo ich sage mal, das europäische Grübeln über elementare Naturgesetze, ja, ein Element hatte, was man in Amerika nicht mehr so findet. Ja.
Hm. Ja, das Beispiel mit dem Flugzeug ist ganz interessant. Ich muss dann immer an bestimmte Vogelarten oder ich glaube Vögel an sich können, glaube ich, theoretisch überhaupt gar nicht fliegen. Und meine Frau hat dann irgendwann mal gesagt, na gut, die haben die Fachliteratur nicht gelesen und dementsprechend fliegen ja, sie halt ja, trotzdem. Ja. Sie beschreiben viele europäische Philosophen, Physiker, aber auch andere Wissenschaftler als Denker, die das bereits Erforschte anzweifeln und nach neuen Ansätzen suchen. Und als krassen Gegenentwurf konnte man, habe ich mal nachgelesen, Albert Abraham Michelson nennen, der 1894, ich glaube, ausgewandert aus Europa in die Vereinigten Staaten, der 1894 sagte, genau, es scheint wahrscheinlich, dass die meisten der großen zugrunde liegenden Prinzipien fest etabliert sind. Ja, also im Prinzip gibt es nichts mehr zu erforschen. Das trifft das so ein bisschen die amerikanische Philosophie. Wir haben eigentlich das gesamte Wissen und jetzt müssen wir nur noch zusehen, was wir damit machen können.
Ja, also ich meine, der Michelson war beteiligt an einer Messung der Lichtgeschwindigkeit, ein extrem wichtiges historisches Experiment, also insofern ein großer Physiker, der wertvolle Beiträge geliefert hat. Unglücklicherweise, muss man fast schon sagen, hat er also 1894 so ein Statement abgegeben, das bezeichnend war für die Denkweise jener Zeit. Also, ja, wir haben eigentlich schon alles herausgefunden, da gibt es nichts Neues mehr, Physik ist gar nicht mehr so interessant. Und da lag er natürlich total grottenfalsch, weil kurz danach wurde die Radioaktivität entdeckt, die Quantenmechanik, also es gab die eigentlichen Revolutionen der Physik haben erst stattgefunden. Und das ist schon, also einerseits ist das natürlich, resultiert das aus der praktischen Denkweise heraus, weil er gesagt hat, naja, okay, Elektrodynamik, die schon entwickelt war, da konnten wir auch schon schöne Sachen damit erfinden, ist ja alles wunderbar. Er hat sich sicher nicht genug Fragen gestellt oder sicher nicht genug nachgedacht, ja. Wobei es an ihn persönlich kein Vorwurf geht, er war jetzt mehr Experimentalphysiker. Aber diese Denkweise, wir haben schon alles verstanden, alles ist in Butter und wir haben so tolle Modelle und wie die funktionieren, die finden Sie teilweise bis heute. Ja, so ein bisschen auch diese Arroganz. Wir haben 95% der Naturgesetze verstanden und nö, ich denke, wer sich ernsthaft damit beschäftigt, der sieht, ganz elementare Dinge sind eben noch nicht verstanden. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ja.
Kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, auch über die Schattenseiten des Denkens und der daraus entstehenden Dinge, die sich entwickeln können. Aber ich würde ganz gerne eine Zwischenfrage zum Auflockern sozusagen stellen. Und zwar, jeder von uns, nahezu jeder von uns, hat ja wahrscheinlich schon mal von Schrödingers Katze gehört. Ja. Tot und gleichzeitig lebendig sein soll. Und Schrödingers Katze ist ja von den Nerds, diese Fernsehserie um Sheldon Cooper, bis hin zu Facebook-Posts spielt Schrödingers Katze eigentlich immer eine Rolle. Aber ich glaube, dass die wenigsten verstehen, was eigentlich genau damit gemeint ist. Was wollte Schrödinger damit eigentlich zum Ausdruck bringen? Können Sie das mal erklären?
Ja, tatsächlich ist das, also es ist bekannt, aber es ist eigentlich nicht der Kontext bekannt. Und ja. Das Rätsel liegt natürlich in der Quantenmechanik, deren Grundlagen eigentlich bis heute nicht richtig verstanden sind. Und man beschreibt jetzt die Dinge dadurch mit einer Wellenfunktion, mit einer Wahrscheinlichkeitsfunktion, zum Beispiel, dass ich sage, ein Elektron hat jetzt entweder ein Spin, zeigt nach oben oder zeigt nach unten, aber ich kriege es nicht raus. Beide Zustände sind nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhanden. Und erst wenn ich die Messung mache, ja, dann entscheidet sich das Elektron, ist es so oder ist es so gewesen. Und also, dass die Phänomene so sind, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Nur inwieweit man das jetzt übertragen kann auf makroskopische Körper und sagen oder gar behaupten, der Beobachter entscheidet dann erst oder der Beobachter hätte irgendwas damit zu tun. Ja? Ohne den Beobachter funktioniert das Experiment nicht. Das hat den Schrödinger sehr gestört, weil er wollte natürlich nach wie vor an eine objektive Realität glauben, obwohl dieses Experiment so merkwürdig ist. Aber ich meine, das ist ja
aber kein... Aber das gefiel Einstein auch nicht, oder?
Nein. Die Einsteins Kritik war ein bisschen anders. Also um das bloß fertig zu machen. Also Schrödinger war einfach nur ein Anhänger der objektiven Realität. Und er hat gesagt, wer seine Sinne beieinander hat, der kann daran nicht zweifeln an der Existenz einer objektiven Realität. Und er wollte sozusagen das Konzept veräppeln, dass es die nicht gäbe, indem er diese Katze erfindet und sagt, soll jetzt die Katze vielleicht in einem Überlagerungszustand von tot oder lebendig sein? Wollen wir so einen Unsinn glauben? Ja, das war eigentlich seine Message, die er damit transportieren wollte. Ja. Das ist letztlich aber, wenn man ehrlich ist, ein ungelöstes Problem. Und so wie die Wahrscheinlichkeit natürlich selbst in den Naturgesetzen etwas ist, wo wir Physiker uns irgendwo damit abfinden müssen, zwar von der Phänomenologie her. Und da war eigentlich Einstein auch gar nicht so dagegen, obwohl er immer gesagt hat, Gott würfelt nicht. Aber was Einstein angemahnt hat, zu Recht, war, er sagte, da gibt es keine Begründung dafür, warum jetzt die Naturgesetze plötzlich probabilistisch sein sollen, warum da irgendwo der Zufall hinein verheiratet ist. Er hat gesagt, da möchte ich bitte schon eine Begründung dafür haben. Und wenn man ehrlich ist, gibt es die nicht.
Ja, wir beobachten. Ich meine mal gelesen zu haben, dass ein Quantenphysiker mal zu ihm sagte, dass es den Mond eigentlich nur gibt, weil wir ihn sehen und die Entfernung messen. Und daraufhin soll er wohl ziemlich explodiert sein. Also vielleicht ja, gut, ist es aber
also,
auch...
Ja, gut. Also insofern war er natürlich also auf der Seite von Schrödinger, dass er natürlich auch eine objektive Realität haben wollte und nicht sagt, der Mond, den gibt es nicht, wenn ich nicht hingucke. Ne? Also das war natürlich auch. Einstein, Schrödinger waren schon also weitgehend Verbündete damals in dieser Debatte, wo halt Europa darum gerungen hat, diese Quantenmechanik zu verstehen. Ja.
Okay. Ja, gehen wir weg von der toten, lebendigen, wie auch immer gearteten Katze und wenden uns einem ernsteren Thema vor. Und zwar schütten wir jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein der europäischen Physiker und deren Forscherdrang. Denn genau dieser Forscherdrang war es ja letztlich auch, der die Atombombe hervorgebracht hat, richtig?
Ja.
Oder waren das dann doch eher die Macher? Ich meine...
Naja, sagen wir mal so, die Physik der Atombombe ist mehr oder weniger zwangsläufig entstanden seit Entdeckung der Radioaktivität. Also von dem Zeitpunkt, wo man das gesehen hat, es gibt Radioaktivität, dann hat man natürlicherweise ausprobiert, was alles kann. Bis hin zur Kernspaltung ist es eigentlich fast zwangsläufig. Das ist, da kann man, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass diese Dinge entdeckt wurden. Tatsächlich ist da jetzt nicht viel fundamentale Gedanken, die sind da nicht nötig. Es ist nicht sowas wie allgemeine Relativitätstheorie, sondern man probiert halt aus. Und die Realisierung ist letztlich natürlich ein Großprojekt, das vor allem Organisationen erfordert, technische Perfektionierung. Da war Amerika ganz groß. Die haben das natürlich dann auch zuerst hingekriegt. Und in Europa, gut, da gibt es jetzt viele interessante historische Details, aber letztlich hielt man es auch teilweise hier für zu schwierig, obwohl es auch daran gearbeitet wurde. Aber die, das wurde ja realisiert praktisch von Leuten, die sich halt mit den Experimenten beschäftigt haben. Jetzt haben Sie, glaube ich, gesagt, ja, was haben jetzt europäische oder amerikanische Physiker damit zu tun? Natürlich die.
Naja, haben Sie nicht die Grundlagenforschung im Prinzip?
Ja, also klar, weil halt die ganze Grundlagenforschung letztlich in Europa war, noch um die Zeit um der Jahrhundertwende und später. Also ich meine, Robert Jung schreibt zum Beispiel in seinem Buch, dass ich glaube, alle Physiker, die an der Kernforschung beteiligt waren, die haben sich irgendwann in Göttingen aufgehalten im Zeitraum von 1920 bis 1935 oder 32 besser gesagt. Ja. Das ist, wenn Sie so wollen, jetzt keine ganz hochgeistige, grundlegende Entdeckung, sondern halt eine großtechnische Entwicklung, ja.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Amerikanern beziehungsweise zu dem, was am Anfang unter Anti-Amerikanismus irgendwie zusammengefasst wurde. Ist es ja gar nicht. Ich würde es auch eher als Anti-Imperialismus bezeichnen, auch gerade Ihre Geisteshaltung, die Sie dazu geäußert haben. Zu der passt der Abwurf oder die Abwürfe der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Das war ja 1945 und das Fatale, das Tragische, das auch Verbrecherische, muss man ja sagen, war ja die Tatsache, dass Japan im Prinzip schon kapitulationsreif war zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das aus Ihrem Buch richtig verstanden habe. Und die Amerikaner es aber trotzdem abgeworfen haben. Sie hätten die Bomben ja auch irgendwo anders abwerfen können, wo sie jetzt kein großes Unheil angerichtet haben. Ist das so die ganz bittere Pille der amerikanischen Macherart, so nach dem Motto, wenn dann richtig? Klingt jetzt sehr zynisch, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine.
Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Also Sie haben natürlich recht, es war militärisch unnötig. Einstein hat, glaube ich, gesagt, der Abwurf über Hiroshima war ein Fehler und über Nagasaki eine Grausamkeit. Ich denke nicht, dass man die dafür tadeln kann, dass sie die Bombe entwickelt haben. Also niemand, die reale Gefahr war ja, dass Hitler sie zuerst in die Hände bekommt und das will sich hier wirklich niemand ausmalen, was dann passiert wäre. Also ich denke, das ist nachvollziehbar, dass die entwickelt wurden. Dass man sie einsetzt auf diese Weise, war tatsächlich gegen den Willen der Mehrheit der Physiker. Da gab es sogar so eine Art Abstimmung, aber die Militärs hatten dann damals die Sache in der Hand. Und einige Physiker haben sich auch jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, so wie Fermi, Oppenheimer oder Lawrence. Die gingen da schon relativ mit der Politik und mit dem Militär. Ja. Vielleicht muss man es auch nochmal sagen, also das war die Verbindung zur Machtpolitik, das hat dann die Physik profund verändert, diese ganze Entwicklung. Aber es geht jetzt natürlich hier nicht primär um Nationalitäten, also schon gar nicht heute ist das noch viel verwischter, sage ich mal. Mir geht es darum, klarzustellen, die Physik hat sich in der Denkweise verändert. Und diese Denkweise, die ist halt damals in Amerika entstanden. Ja? Das muss man ehrlicherweise so sagen. Ja? Das ist nicht so, dass die jetzt, es geht weniger um Nationalitäten, wirklich also um diese Traditionen, in welcher Art und Weise betreibe ich Physik oder auch überhaupt sogar Naturwissenschaft und vielleicht sogar ja, in allgemeinerer Sicht noch, wie blicke ich auf die Welt. Ja.
Ja, wir nähern uns da eigentlich schon fast dem Kern unseres Gesprächs. Wenn wir über die Atombombe sprechen, müssen wir logischerweise auch über das Militär sprechen. Und wir müssen darüber sprechen, dass nach der Entwicklung der Atombombe auch das Verhältnis von Militär und Wissenschaft sich grundlegend geändert hat. Ja. Das Militär ja unglaublich viele Einflussmöglichkeiten, eben natürlich auch finanzielle Einflussmöglichkeiten hatte. Und dementsprechend bestimmen konnte, was überhaupt erforscht wird und was nicht erforscht wird. Und grundlegende Forschungen, wie sie etwa Einstein betrieben hatte, wurden 1946 ja quasi aus der öffentlichen Wahrnehmung der USA entfernt und Einstein selbst nochmal gesagt haben, die denken hier, ich bin ein alter Spinner oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich würde aber ganz gerne tatsächlich diese Beziehung zwischen Militär und Wissenschaft beziehungsweise Wirtschaft und Wissenschaft, das hängt ja alles miteinander zusammen. War das tatsächlich so der Startschuss, die Atombombe, die dann eben auch zu einer massiven Einflussnahme des Militärs auf die Wissenschaft geführt hat? Nicht nur in den USA, auch in Europa?
Die Atombombe war natürlich das zentrale Projekt, wo einfach alle Physiker daran gearbeitet haben. Alle Europäer, die ausgewandert waren, viele davon, die von den Nazis vertrieben wurden, haben daran gearbeitet. Das war einfach die Physik und die Physik ist natürlich in diesem Moment auch von einer harmlosen Beschäftigung im Elfenbeinturm, ich überzeichne es ein bisschen, aber im Prinzip von einer harmlosen Nachdenken über das Atom zu einem weltpolitischen Machtfaktor geworden und das hat ja nicht gut getan. Das Militär hat jetzt nicht so direkt nur dirigiert oder gesagt, was gemacht werden muss, so nicht. Aber die hatten natürlich jetzt ihren Fuß in der Tür. Es gab diese riesigen Anlagen. Es gab die Finanzierung, die vom Militär halt sehr viel kam. Es war eigentlich eher so, wie der Emilio Segre, der Entdecker des Antiprotons, es mal formuliert hat. Er hat gesagt, nach dem Krieg standen die theoretischen Physiker da und wussten eigentlich nicht, was sie machen sollten. Ja, es war jetzt eigentlich irgendwo der Erfolg der Atombombe vollbracht, aber wie geht's jetzt weiter? Und diese Art und Weise, wie man halt jetzt Grundlagenforschung neu definiert hat, die war völlig anders als vor dem Krieg. Ja? Grundlagenforschung war jetzt in großen Beschleunigern Teilchen auf neuartige Geschwindigkeiten zu bringen. Ja? Das gab's 1920, 30, gab's das nicht. Ja? Forschung war jetzt einfach diese großen Experimente zu beschreiben, da irgendwelche Modelle zu machen dafür, ja. Und das ist eine vollkommen andere Wissenschaft geworden im Zeitraum, sagen wir mal, von 1927 bis 1947. Ne? Und genau, da kommt jetzt auch Einstein, wenn Sie so wollen, dazu. Einstein ist ja 1933 in die USA emigriert. Er hat sich sehr gefreut über die Gastfreundschaft, über die unkomplizierte Hilfsbereitschaft, über die Offenheit der Amerikaner. Muss man sich mal vorstellen. Ich meine, der kam ja aus dem Land, wo jetzt gröhlende Horden von SA durch die Straßen gezogen sind. Ja. Das hat er natürlich gern gehabt, dieses Land. Er wurde dort, sagen wir mal, respektiert. Er war in Princeton, er war natürlich irgendwo die graue Eminenz, aber er war jetzt nicht mehr derjenige, zu dem die Leute hingefahren sind und jetzt eine neue Idee ihm vorgestellt haben. Ja, die als die führenden Physiker galten, das waren jetzt nach dem Krieg dann also Fermi, Bethe, Oppenheimer, die haben keine Interaktion mehr mit Einstein gehabt. Da hat sich eigentlich keiner für den anderen interessiert. Ja.
Wie kann das?
Ja, es war eben eine vollkommen andere Physik. Einstein hat darüber nachgedacht, wie kann ich Gravitation mit Elektrodynamik vereinigen. Ja? Es sind zwei Naturgesetze, die haben eine ähnliche Struktur. Das kann eigentlich jedes Kind fast sehen, dass die mit dem quadratischen Abstandsgesetz irgendwas miteinander zu tun haben müssen. Aber keiner hat es bis heute geschafft, die wirklich sauber zu vereinigen. Ja? Das ist ein ungelöstes Problem. Aber für die war in Amerika galt das, naja, der denkt halt über dieses Zeug nach, wen interessiert es. Ja? Die haben derweil ihre Experimente gemacht, neue Teilchen entdeckt. Das war dann die Zeit, wo man alle möglichen neuen Elementarteilchen entdeckt hat, die irgendwie in Modelle sortiert hat und gemessen hat. Und da waren sie beschäftigt und gut war es. Aber das sind einfach zwei verschiedene Wissenschaften. Ne? Diese europäische Tradition, die wurde nicht mehr neu gegründet in den USA, sondern die ist halt einfach abgestorben. Obwohl die Leute halt ja, teilweise dorthin gegangen sind, gab es sie nicht mehr.
Okay, passt vielleicht ganz gut dazu. Erzählen Sie mir doch mal und den Zuschauern doch mal, was ist mit Renormalisierung gemeint?
Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, die beiden Konferenzen, diese Solvay-Konferenz in Brüssel 1927, da war also, haben sich alle getroffen, alle führenden Physiker und diese grundlegenden Probleme der Quantenmechanik diskutiert, unter anderem also sowas wie Schrödingers Katze, ne, sowas das kam dann auf. 1947 hat sich die Situation völlig gewandelt. Da war fast kein einziger mehr dabei, auch von früher. Und da hat man dann zwar ein paar praktische Probleme entdeckt gehabt, so neue Messungen von einem Wasserstoffatom. Und dann versucht man da auch so eine neue Theorie jetzt zu etablieren. Wir machen jetzt auch ein bisschen theoretische Physik nach dem Krieg, Neustart. Und da kamen diese Ideen also auch von der Renormalisierung. Das klingt jetzt so ein technischer Begriff, man muss das ein bisschen runterbrechen. Also es gibt drei Formeln, an denen zweifelt kein vernünftiger Physiker. Das ist Einsteins E gleich mc Quadrat, da können Sie Energie in die Masse umrechnen. Das ist das elektrische Kraftgesetz, entdeckt von Coulomb, schon 1700 irgendwas. Das also sagt, welches elektrische Feld wird von einem einzelnen kleinen Elektron erzeugt. Und dann gibt es noch eine Formel, die sagt, in diesem elektrischen Feld steckt jetzt Energie drin. Ja? Und zwar so und so viel, genau. Ja? Und jetzt kann man diese drei Gesetze kombinieren und sagen, lass uns doch mal zusammenzählen, was in dem elektrischen Feld von einem einzigen Elektron, ja, also ein winziges Elementarteilchen, was da für Energie drin steckt, was für eine Masse das entspricht. Und das Ergebnis ist absurd, das wäre unendlich groß. Ja? Was würden Sie jetzt sagen? Wenn Sie als normaler Mensch würden Sie sagen, naja gut, eine meiner Annahmen war vielleicht falsch, wenn sie zu so einem Unsinn führt. Ja? Mhm. So muss es wohl auch sein. Also irgendwas an diesen etablierten Gesetzen müssen wir halt reparieren oder neu überdenken oder vielleicht ganz grundlegend neu überdenken, weil einfach ist das Problem sicher nicht. Aber wir stehen vor diesem Scherbenhaufen eigentlich zunächst mal. Und jetzt muss man wirklich sagen, die einfach letztlich dumme Lösung ist, man sagt, okay, die Masse des Elektrons ist unendlich groß, aber da gibt es noch zusätzlich eine andere nackte Elektronenmasse, die auch unendlich ist, sodass ich, wenn diese beiden Unendlichkeiten voneinander subtrahiere, dass dann schwuppdiwupp die Masse des Elektrons entsteht, die ich gerade gemessen habe.
Okay.
Das ist doch keine Argumentation. Ja. Und ich habe
naja, sehr theoretisch, ne? Also.
Naja, vor allem auch, also man kein Erkenntniswert vor allem, weil ich kann ja nicht irgendwas postulieren, was mir dann sozusagen das hinbiegt, noch dazu mit einer mathematischen Operation, also unendlich minus unendlich, die sowieso nicht definiert ist. Und das ist jetzt natürlich in vielen theoretischen Dingen und Theorien verbrämt und überpinselt und übermalt worden, aber es ist tatsächlich nichts dahinter. Ja, und es war eine dieser, ja, ich sage mal, das ist ein bisschen wie übermalter Rost, ja. Also wir haben ein Problem und wir streifen einfach irgendwie, pfuschen wir drüber und das passt dann schon. Und das ist keine vernünftige Arbeitsweise, ja. Vielleicht, also der Paul Dirac, den ich sehr schätze, als ein theoretischer Physiker, der hat einen Nobelpreis bekommen 1933, der sagte über diese Renormierung, das ist einfach keine sinnvolle Mathematik. Ja? Sinnvolle Mathematik wäre, wenn ich sage, etwas ist unendlich klein und dann kehre ich es unter den Tisch, aber nicht zu sagen, etwas ist unendlich groß und ich kehre es unter den Tisch, weil ich es nicht leiden kann. Ja? Das ist die Philosophie, die jetzt da dahinter steckt.
Ja. Ja, Stichwort immer kleiner, immer größer, immer tiefer, weiter forschen. Sie haben in Ihrem Buch einmal den Begriff, den fand ich sehr nett, Teilchenzoo benutzt. Ja. Was meinen Sie denn mit Teilchenzoo? Ich habe eine Ahnung, ja. Aber erzählen Sie es mir mal.
Ja, also da habe ich kein Copyright, das habe ich schon andere Leute so genannt.
Ach so, okay.
Ich glaube, Enrico Fermi hat sogar mal gesagt, wenn ich mir alle diese Teilchennamen merken könnte, wäre ich Botaniker geworden. Ja. Das ist nicht so logisch, er war es bei der Botanik. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, also alles, was später kam, basiert tatsächlich auch ein bisschen auf dieser Absurdität dieser Renormierung, aber das jetzt nur nebenbei. Aber wie ich sagte, die Physikkultur hatte sich geändert. Diese grundlegenden, ungelösten Fragen wurden eher so ein bisschen verdrängt. Und wir schalten jetzt einfach unsere großen Maschinen ein, erzeugen da neue Teilchen und alles, was wir dann irgendwie bisher nicht erklären können, kriegt halt wieder einen neuen Namen. Ja, so muss man es ein bisschen sagen. Es ist gelaufen. Und dann hat man, ich glaube, eine absurde Ziffer von Elementarteilchen erzeugt in den 50er und 60er Jahren, also über 100 dann irgendwann. Und das ist natürlich evident gegen jede wissenschaftliche Methode, die vernünftig ist. Ja, man sagt Occam's Razor, die Natur ist eigentlich immer einfach. Ja, die einfache Theorie ist gegenüber der komplizierten zu bevorzugen. Die wesentlichen Fortschritte der Physik waren immer, wenn man was strukturiert hat, wenn man was vereinfacht hat, ja, wenn ich die Dinge verbinden konnte, nicht einfach, wenn ich neue Steinchen gesammelt habe, ja, und die mit Namen versehen habe. Und das ist aber leider physikalischer Mainstream geworden. Und dann hat man irgendwann eingesehen, okay, jetzt ist zu viel des Guten. Dann versuchte man irgendwie, diese wieder in ein Schema zu sortieren. Das ist heute unter Quarks bekannt. Ja? Und verkaufte das dann als große Erkenntnis, dass man jetzt die 150 Elementarteilchen wieder durch weniger Quarks erklärt hat. Aber jetzt sagen Sie selber, es gibt, wenn wir es alle zusammenbringen, die Up und die Down und die Charm und die Strange und die Top und die Bottom Quarks und alle Quarks gibt es angeblich in drei verschiedenen Farben. Ja? Und dann haben wir noch alle Antiteilchen dazu, dann sind wir schon mal bei 36 Teilchen und dann gibt es noch andere Sorten von Gluonen und Neutrinos und so weiter. Und das soll jetzt wirklich ein einfaches, vernünftiges Modell der Natur sein. Also da hätte Einstein nur gelacht dazu, ja, oder Schrödinger.
Naja, als Laie fällt mir jetzt aber spontan ein, also was ich so auch mit der Teilchenforschung verbinde, ist so ein bisschen, dass man findet immer kleinere Teilchen. Und dringt immer tiefer in den Mikrokosmos ein. Und kann sich denn daraus nicht auch Wissen entwickeln, vielleicht auch über die Ursprünge des Universums oder so? Wir sprechen, glaube ich, gleich auch noch mal kurz über den Urknall. Aber ist es nicht im Prinzip reizvoll zu sehen, bis was für einer Größe oder Kleinigkeit, wie immer das bezeichnen möchte, ist es sinnvoll, tatsächlich zu gucken, um daraus wirklich Erkenntnisse zu gewinnen? Oder ist es tatsächlich so, wie Sie beschrieben haben, dass es eigentlich nur noch darum geht, neue Teilchen zu finden oder vielleicht womöglich sich sogar theoretisch nur auszudenken, ihnen dann irgendwelche Namen zu geben, das in Fachzeitschriften zu publizieren und dann vielleicht irgendwelche Preise zu gewinnen oder so?
Ja, naja, also ich meine, gegen den Forscherdrang als solches ist nichts einzuwenden, noch nicht mal prinzipiell was dagegen einzuwenden, dass man jetzt Experimente mit höheren Energien macht. Ob man die jetzt unbedingt dann unter der Werbung verkaufen muss, dass man da das frühe Universum simuliert, das halte ich für ein bisschen unseriös eigentlich. Ja. Okay. Aber vielleicht mal zur prinzipiellen Methode, weil Sie sagen, das ist ja ein vernünftiges Vorgehen. Naja, natürlich, schon zunächst. Die Physik war mal jetzt, wenn man wieder in die historische Perspektive geht, die war ja dramatisch erfolgreich. Warum? Weil es da eine Idee gab von einem griechischen Philosophen, Demokrit, der gesagt hat, gibt es sowas wie Atome. Ja? Dann Jahrhunderte, wo nichts passiert ist, Leute, die dann neugierig waren, Chemiker, die in Detailarbeit herausgefunden haben, wie ist die Materie strukturiert. Das ist eine großartige Erkenntnis. Das Periodensystem von Mendeleev, was ist überhaupt Chemie? Ja, das ist das wichtigste Menschheitswissen, dass wir in der Lage waren, diese vielfältigen chemischen Substanzen und so weiter zurückzuführen auf sowas wie Atomkerne, Elektronen in der Hülle und im Kern ja, ein Teilchen und vielleicht zwei, das Neutron. Das ist eine irrsinnige Leistung gewesen. Ja. Und ich denke trotzdem, dass schon damit die eigentliche Verständnisleistung ihren Gipfel erreicht hat, nicht dadurch, dass man jetzt mehr oder weniger gewaltsam diese kleinsten Teilchen nochmal irgendwo hinknallen lässt, so dass sie bis zu tausendfacher ihre Ruheenergie haben und dann versucht, irgendwelche Unterteilchen von Unterteilchen von Unterteilchen zu erzeugen. Wo soll das hinführen? Wo hört das auf? Ja, also Emilio Segre, den ich schon erwähnt habe, der hat auch intelligente Fragen gestellt, ja. Was bringt es jetzt eigentlich? Bis zu welchem Level wollen wir geraten? Haben wir da Hoffnung, irgendwo ans Ende zu geraten? Und die Antwort kann doch nur sein, die Erkenntnis, die ist nicht dort zu finden, wo wir bei dem vermeintlich Allerkleinsten sind, sondern die meiste Erkenntnis ist zu finden an der Stelle, wo wir es am meisten vereinfacht haben, ja? Wo wir den meisten Durchblick hatten. Und dann müsste man eigentlich hergehen und sagen, jetzt will ich verstehen, warum existiert diese Teilchen und beschreibe es vielleicht, da gibt es viele Ideen mit einem Knoten oder was auch immer, ja, in der Raumzeit oder so. Aber dieser endlose Reduktionismus, der hilft nicht weiter. Ja.
Stichwort verstehen. Sprechen wir kurz über die Mondlandung. Ja. Die Mondlandung gilt ja als Meilenstein in der Menschheitsgeschichte und gab ja auch ein Wettrennen, wer das Rennen jetzt tatsächlich macht. Und die Amerikaner als Macher haben da ja auch relativ gut abgeschnitten, um es mal so zu formulieren. Nachdem dann aber die erste Mondlandung gelungen war, ließ das Interesse eigentlich ziemlich schnell nach. Woran lag das? Ging es nur um die Entfernung und die Art und Weise, wie man da hinkommt, seine Fahne einsteckt und gut ist? Oder normalerweise würde man vermuten, dass man sich vielleicht noch in unterschiedlicher Weise für so einen Mond interessiert und guckt, was gibt's da zu finden oder was können wir da rausfinden? Das hielt sich in Grenzen, oder?
Ja, man muss natürlich schon die Historie betrachten. Das war natürlich schon in erster Linie auch mal ein Prestigeprojekt. Nach dem Sputnik-Schock 1957 sind die Amerikaner aufgewacht und gesagt, das müssen wir doch besser können. Man darf auch nicht vergessen, ich meine, die wie der Grundlagenforschung, sowie die Teilchenphysik von Teilchenphysikforschung zusammenhängt eben mit den Nuklearwaffen, ja, hängt die Weltraumphysik damit zusammen, diese ans Ziel zu bringen. Ne? Das ist natürlich schon sehr verbunden. Also diese Weltraumforschung ist immer natürlich auch Rüstungstechnologie. Aber ich trotzdem sehe ich da also auch einen positiven Aspekt. Also ich meine, die Mondlandung war eine große technologische Leistung, ist irgendwo vielleicht ja ein Entwicklungscharakteristikum unserer Zivilisation, was wir geschafft haben, wo es jetzt vielleicht jetzt nicht die ultimative intellektuelle Leistung ist, aber trotzdem natürlich eine großartige Sache. Und die hat natürlich auch einen Schub gegeben, der Wissenschaft. Viele Leute haben angefangen, dann Astronomie zu studieren, sich damit zu beschäftigen. Das ist eine kulturelle Leistung, die glaube ich, positiv nachwirkt bis heute. Warum man jetzt ja rein wissenschaftlich betrachtet, kann natürlich, dass ein Roboter jetzt besser oder billiger oder ungefährlicher. Insofern ist, glaube ich, also die bemannte Raumfahrt ohnehin jetzt ein bisschen auf dem Rückzug aus diesen Gesichtspunkten. Und mit anderen Raumsonden waren wir inzwischen ja auch schon weiter. Also inzwischen sind wir ja auf Mars und Titan gelandet. Also der Mond ist, wenn Sie so wollen, ja, vielleicht abgegrast. Also ich würde jetzt nichts Unnormales dabei finden, dass man jetzt eine Zeit lang nicht auf dem Mond war. Ja.
Ja, Stichwort Roboter bzw. Computer. Lassen Sie uns noch mal kurz über Computer sprechen. Ich habe das so nachgelesen, dass also der Computer auf den deutschen Informatiker Konrad Zuse zurückging, der allerdings auch so ein bisschen geklaut hat, und zwar bei Julius Edgar Lilienfeld. Und aber mal völlig unabhängig davon, wir haben die beiden Namen jetzt einfach mal genannt. Heute steht ja die Computertechnologie tatsächlich ja hauptsächlich für Amerika eigentlich. Also die großen Tech-Unternehmen kommen aus den Staaten, die ganzen Überwachungssysteme, wenn man jetzt mal von Israel absieht, die sind da ja auch noch sehr stark, kommen eigentlich aus den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig war jetzt aber die Grundlagenforschung für die Entwicklung des Computers eigentlich ja nicht so wichtig. Aber zeigen nicht gerade die Amerikaner, unabhängig von der Grundlagenforschung, die ja so ein bisschen verloren gegangen ist oder nicht so der Schwerpunkt der Amerikaner sind, zeigen sie nicht gerade mit der Entwicklung des Computers eigentlich ganz praktisches Denken, das dann letztlich auch der Menschheit zugutekommt? Wenn man mal unterstellt, der Computer an sich kommt der Menschheit zugute. Darüber kann man sich natürlich noch streiten.
Ja, es ist
hätten das europäische Grundlagenforscher überhaupt entwickeln können? Oder sind wir vielleicht auch deswegen, was Computer angeht, so weit hinterher, weil wir ohne Ende denken und Grundlagen peilen und aber letztlich nichts auf die Reihe kriegen, mal so ein bisschen überspitzt gesagt?
Ja, ich glaube, da liegen Sie nicht so falsch. Also tatsächlich hat ja der Konrad Zuse, ich bin kein Experte in IT-Geschichte. Also der Lilienfeld ist vor allem bekannt dadurch, dass er den Transistor, glaube ich, erfunden hat vor dem Shockley in Amerika, der dann den Nobelpreis dafür bekommen hat. Insofern waren das die Anfänge der Computertechnologie. Die reichen natürlich jetzt auch ein bisschen nach Europa zurück. Aber klar, in Amerika hat man das erkannt, glaube ich, was diese Technologie bietet, hat man das natürlich am stärksten vorangetrieben, zu der Zeit, wo also das Imperium USA einfach auf seinem Gipfel war. Und ich sage gar nicht, dass das jetzt weniger Nutzen, wenn Sie so wollen, für die Zivilisation bringt, als das Forschen an elementaren Naturgesetzen. Also beides ist wichtig. Gut, vielleicht, wenn ich noch eine Lanze brechen darf, natürlich für die elementare Forschung. Wenn jetzt Heinrich Hertz nicht neugierig gewesen wäre, wie schnell sich elektromagnetische Wellen ausbreitet, dann hätten wir heute überhaupt keine Telekommunikation. Oder wenn Max Planck nicht das Wirkungsquantum entdeckt hätte, dann hätten wir überhaupt keine Digitalkameras oder so. Ja. Also die haben oft einen ganz, ganz langen Nachlauf, auch keine Computer auch im Übrigen. Ja. Aber die technologische Entwicklung, dass man jetzt in der Lage ist, was gut zu verwerten, mit visionären Ideen herangeht, was könnte daraus entstehen? Ich glaube, da ist Amerika vielleicht bis heute noch mit diesen Computervisionären führend, weil sie einfach ja, sich mehr trauen, in die Zukunft zu denken und das auch zu realisieren. Ja? Also ich meine, Internet ist letztlich aus dieser Kultur entstanden. Der Computer selbst weiß noch was. Und was jetzt die Menschheit weiterbringt, ich kann es nicht prognostizieren. Also es gibt sogar jetzt künstliche Intelligenz, die ist so fortgeschritten, dass man auch drüber nachdenken muss, wann erreicht die eigentlich das menschliche Level und vielleicht wird sie einfach mal leistungsfähiger, sodass sie uns auch über die fundamentale Physik dann Bescheid gibt. Also wenn Sie so wollen, versuche ich es noch Old-Style, also mit menschlichem Nachdenken was rauszufinden. Aber ist nicht gesagt, dass nicht auch Computer das mal übernehmen. Ja.
Ja, künstliche Intelligenz wäre natürlich eine eigene Sendung wert. Vielleicht kommen wir darauf ja nochmal zurück. Ich meine, aller guten Dinge sind drei. Jetzt haben wir zweimal miteinander gesprochen. Von daher vielleicht dann nochmal die künstliche Intelligenz. Ich würde jetzt aber gerade nochmal über, ich nenne es mal, wissenschaftliches Gruppendenken sprechen. Das hat sich ja speziell in den letzten zwei Jahren als ausgesprochen hartnäckig herausgestellt. Man spricht von der Wissenschaft, die Wissenschaft sagt und dieses Gruppendenken ist, glaube ich, vorher durchaus auch schon vorhanden gewesen, hat sich jetzt in den letzten, also in der Corona-Zeit, aber im Prinzip nochmal addiert und hat für mich auch Ausnahme angenommen, die ich wirklich erschreckend finde, weil ja auch durch dieses Gruppendenken bestimmte Denkmodelle favorisiert werden, die dann eigentlich auch nicht mehr hinterfragt werden dürfen. Heute sagt man Schwurbler und keine Ahnung, wie man Wissenschaftler genannt hat, die das früher gemacht haben. Wie meinen Sie, würde sich Einstein in dieser Welt des Wissenschaftsgruppendenkens der Wissenschaft wohl fühlen?
Ja, also sicher nicht besonders. Also zunächst mal ich meine, eine Grundlage der Wissenschaft ist einfach Freiheit oder Gedankenfreiheit oder Denkfreiheit oder Alternativen zu prüfen zumindest. Ne? Thomas Jefferson hat, glaube ich, gesagt, die Freiheit, die erstgeborene Schwester der Wissenschaft. Ich glaube, damit kann man jetzt einiges schon sagen zu dem aktuellen, was ich jetzt gar nicht so ausbreiten will, aber die Einstein hat mal gesagt, es ist sehr schwer, überhaupt zu einer Meinung zu kommen, eine Meinung auszusprechen, die von den Vorurteilen der Umgebung abweicht. Ja, die meisten sind überhaupt nicht mal in der Lage, zu solchen Meinungen zu gelangen. Und er hat damit schon einen bunten Punkt auch angesprochen. Wissenschaft ist heute leider sehr oft in großen Gruppen, ja, da gibt es also dieses berüchtigte Gruppendenken von großen Institutionen das ist, wenn man Wissenschaftsgeschichte macht, ist das immer in großer Gefahr, dass sich das verläuft in eine Richtung. Ja. Also die Gruppe der Geologen, die haben nicht kapiert, dass Wegener recht hatte mit seiner Kontinentaldrift. Ja, die Gruppe der Mediziner um 1890 haben nicht kapiert, dass Ignaz Semmelweis recht hatte mit seiner Hypothese von Mikroorganismen. Die Kernphysiker waren überzeugt, dass Kerne nicht gespalten werden konnten. Das war so ein Gruppendenken. Ja, ich nenne jetzt nur die historischen Beispiele, das sind vielleicht weniger kontrovers, aber das ist ja Das ist ja passiert.
Nö, es geht ja ums Prinzip. Das passt ja. Schon. Das passt schon. Wir wollen ja auch nicht über Corona sprechen. Also
die eigentlichen Durchbrüche, glaube ich, also die wirklichen Sensationen der Wissenschaft, die sind schon immer durch individuelles Nachdenken entstanden. Der Kepler hat sich 10 Jahre eingeschlossen und ist auf sein Planetengesetz gekommen ist. Der Newton hat sich auf sein Schloss zurückgezogen während der Pest und hat in Ruhe nachgedacht. Einstein war ein Einspänner und Grübler eigentlich. Also die Leute, die wirklich was rausgefunden haben, die haben das meistens allein in ihrem Kopf und im Zimmerchen gemacht mit dem Bleistift.
Ja. Ja, und haben eben häufig auch erheblichen Gegenwind spüren müssen.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch, gerade bei der Physik gibt es auch so eine Neigung zum Größenwahn. Wir haben ja eben darüber gesprochen, immer kleinere Teilchen zu entdecken in der Hoffnung, dass das jetzt wirklich das Kleinste ist und man dann irgendeinen Preis abgrasen kann oder eben auch Fördergelder, spielt ja auch eine wichtige Rolle. Jetzt habe ich hier entdeckt, Steven Weinberg, der die ersten 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall meint einordnen zu können und dann also auch sagen zu können, was in diesen 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall passiert ist. Ich als Laie würde sagen, erstens ist das scheißegal und zweitens ist es völlig absurd, so eine Behauptung aufzustellen. Wie will man denn das überprüfen? Gehört nicht zur Physik auch die Möglichkeit, etwas zu überprüfen oder spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle mehr?
Ja, ich glaube, das ist der Kernpunkt, die Überprüfbarkeit. Ich meine, wenn man nichts mehr überprüfen kann, dann hat man das Gebiet der Wissenschaft verlassen. Und 10 hoch minus 35 Sekunden, das sind natürlich Dimensionen, die sind so absurd klein, da verbietet es sich eigentlich überhaupt davon zu sprechen. Und wie Sie richtig sagen, es gab auch ein paar Physiker, darunter Steven Weinberg, die diese Unsitte ein bisschen salonfähig gemacht haben, dass man jetzt von so nicht überprüfbaren Dingen spricht. Ich meine, wir machen heute Experimente, die sind teilweise großartig und versuchen Aufnahmen aus dem Universum zu machen und da was rauszulesen. Und aber ich gebrauche da gerne einen Vergleich. Also Sie können auch mit einem Satelliten die Meeresoberfläche fotografieren, vielleicht so einen Klimasatelliten, und dann können Sie die Temperatur messen und vielleicht auf Zehntel Grad genau und einen Wellengang und die Höhe und die Kräuselung und alles genau abfotografieren. Aber wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, aus diesem Bild von der Meeresoberfläche, ja, lese ich jetzt ab, welche Fischart gerade in 4000 Meter Tiefe herumschwimmt und klassifiziere diese zoologisch, dann ja, ist das einfach daneben. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, was jetzt also unter dieser sogenannten kosmischen Inflationstheorie propagiert wird. Es ist vor allem wissenschaftlich einfach gegen jedes Prinzip, wenn man sagt, wir nehmen mal irgendeine Geschichte an und widerspricht es dann dem, was wir heute sehen? Ja, natürlich, widersprechen tut es nicht, aber damit ja ist auch nichts Positives bewiesen. Ja? Also die erfinden irgendeine Fischart sozusagen am Ozeangrund und sagen, naja, es könnte sein, dass die da lebt. Also, ja, also das ist schon ein bisschen bizarr. Und da ist auch so ein Stück weit, wo ich sage, da müsste jetzt auch ein redlicher Physiker irgendwo mal sagen, da bin ich nicht mehr mit dabei, genauso wie man jetzt als Wissenschaftler jetzt auch Astrologie kritisieren darf, ja, oder auch Teile der Homöopathie kritisieren darf und sagt, wenn kein Molekül mehr da ist, dann ist wohl nichts mehr mit der Wirkung oder das Sternbild, wie der jetzt aussieht, das hat jetzt doch keinen großen Einfluss auf meinen Charakter. Also in der Art muss man das wirklich einordnen. Aber es zählt leider, hat sich das in den Wissenschaftsbetrieb eingenistet, ja.
Okay, man könnte natürlich auch noch ein bisschen anders argumentieren, zum Beispiel die Superstring-Theorie. Ja. In Ihrem Buch zitieren Sie da Richard
Feynman. Die kombinieren das ja teilweise, ja, diese Fantasien dann, also.
Ja, genau, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also Sie zitieren Richard Feynman, der sagt, es gefällt mir nicht, dass die Superstring-Theoretiker ihre Ideen überhaupt nicht durch Berechnungen überprüfen oder auch überprüfen können. Das ist ja das, worüber wir gerade gesprochen haben. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so irgendwie, naja, das mag ja alles stimmen, aber kann es nicht auch sein, dass bestimmte Theorien tatsächlich zunächst nicht überprüft werden können, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Und schafft das nicht erstmal die Existenzgrundlage einer Theorie? Ich meine, wenn sie dann wirklich niemals überprüft werden kann und immer nur unüberprüfbar bleibt, dann muss man natürlich irgendwann sagen, ja gut, also das war's, der Drops ist gelutscht, also die Theorie können wir letztlich vergessen. Aber ist es nicht auch denkbar, Theorien zu entwickeln, die zunächst mal nicht überprüfbar sind, dann aber mit weiter Fortschreiten der Forschung, auch der Grundlagenforschung, die sie ja so hochhängen, die ihnen ja so wichtig ist, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt überprüfbar werden? Oder wie sehen Sie das?
Ja, also ich meine, prinzipiell haben Sie da natürlich recht, aber das ist natürlich, ich sag mal jetzt auch kein ehrliches Argument mehr inzwischen, weil es gibt ja keine Vorhersagen. Es gibt ja nichts Konkretes. Also bleiben wir wieder beim Beispiel. Ich meine, Einstein, das allgemeine Relativitätstheorie, die sagte jetzt eine Lichtablenkung des Sternenlichts an der Sonne von 1,75 Bogensekunden hervor und okay, die wurde dann bestätigt. Ja, manche Theorien werden dann in der Folge bestätigt, aber es gibt keine Zahl, die da vorhergesagt wird. Es gibt noch nicht mal einen Effekt, der vorhergesagt wird. Es ist eigentlich eher, wie man das Wort gebrauchen darf, es ist ein Geschwurbel eigentlich, das sagt, es könnte vielleicht irgendwann mal ein Effekt auftauchen, der das so in der Art müssen Sie sich das vorstellen. Also das ist schon ziemlich ziemlich abgehoben und es geht auch dahin schon, dass man jetzt versucht eigentlich die Wissenschaftsmethodik, ja, die Falsifizierbarkeit nach Karl Popper, eigentlich die Grundlage jeder Wissenschaft, dass man die versucht irgendwie abzuschaffen, so ungefähr, ja, so wie eine Lobby, die sich ihre eigenen Gesetze macht und das ist eigentlich nicht mehr anständige Naturwissenschaft, ja. Aber also ich glaube, das haben jetzt viele Leute schon zerpflückt, diese Stringtheorie, da gibt es ein sehr gutes Buch von Lise Molin, ist schon lange erschienen. Sabine Hossenfelder hat auch diese modernen Theorien, diese Superstrings oder Supersymmetrie ziemlich zerpflückt. Das ist eigentlich, also fast hätte ich jetzt gesagt, unter vernünftigen Leuten schon Konsens. Es kommt noch was dazu, dass natürlich diese Stringtheoretiker auch unbesehen alles für bare Münze nehmen, was jetzt in den Teilchenbeschleunigern so als Standardmodell erzeugt wird. Ja. Und sagt, ja, die Stringtheoretiker, die wollen mal erklären, dieses Standardmodell, wie dann diese ganzen farbigen Quarks zustande kommen. Ja, da müsst ihr erstmal ein bisschen mehr nachdenken, ob das denn wirklich vernünftige Beschreibungen sind, bevor ich mich aufmache, die noch theoretisch zu erklären. Ja, also das ist an vielen Stellen ist das, glaube ich, ziemlich ohne Basis, was die da machen.
Mir fällt allerdings, muss ich da jetzt sagen, das ist jetzt auch sehr laienhaft, aber mir fällt spontan die Doppelspalttheorie ein. Da geht's, glaube ich, um Teilchen, die auf eine unvorhergesehene Weise sich bewegen. Kann das sein? Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
Ja,
wie ist denn da die Grundlagenforschung? Weil mein letzter Stand, als ich mal mit einem Soziologen über Konstruktivismus gesprochen habe, war der letzte Stand eigentlich die, dass diese Doppelspaltgeschichte eigentlich nicht wirklich aufgeklärt ist. Oder stimmt das gar nicht?
Ja, da kommen wir eigentlich zu dem zurück, was wir anfangs besprochen haben. Das ist so, das ist eines der Rätsel der Quantenmechanik. Also was Sie beobachten, Sie können praktisch ein Türchen offen lassen, ja, und da Elektronen durchschießen. Da sehen Sie, dass die im Prinzip dahinter ankommen und machen Sie ein zweites Türchen auf. Dann kommen Sie wieder im Prinzip hinter der Tür an. Und wenn Sie aber jetzt beide Türchen aufmachen, ja, dann ist das Resultat nicht einfach das der Einzelergebnisse, so als wenn sich das Ergebnis und das Ergebnis am Schirm zusammenzählen, sondern ein völlig neuartiges Wellenmuster.
Obwohl die Voraussetzungen die gleichen sind, ne?
Naja, gut, der Unterschied liegt
tatsächlich. Mehr oder weniger. So gleich wie Voraussetzungen sein können, ne?
Der Unterschied liegt natürlich darin, dass einmal beide Türen offen sind und einmal nur jeweils nur eine Tür offen ist. Und das sollte, wenn man sich das als Teilchen vorstellt, ja, sollte es keinen Unterschied machen. Aber das ist ein Experiment, das gerade die Wellennatur beweist. Ja, und das ist eben eines der Dinge, die Leute damals, Schrödinger und Heisenberg und Einstein, zur Verzweiflung gebracht haben, weil sie gesagt haben, wir verstehen das nicht richtig, warum es einmal so sich darstellt und einmal so sich darstellt. Ja. Aber
und das bringt Sie heute immer noch zur Verzweiflung?
Naja, gut, also ich. Es gibt viele Dinge,
über die man. Sagen Sie mir, was Sie zur Verzweiflung bringt. Ich möchte wissen, was Sie zur Verzweiflung bringt.
Nein, da muss ich nicht, aber ich kann sagen, ich denke nach. Ja. Ich denke schon nach, wie kann man Zahlen jetzt, Naturkonstanten jetzt berechnen, wie welche Dinge sind überhaupt elementar und sind noch unbekannt jetzt. Ja, darüber kann man schon nachdenken. Ja, also Verzweiflung ist nicht immer die richtige Zugangsweise, aber
ja,
man darf es nicht vergessen. Man soll es eben nicht vergessen und nicht verdrängen. Und die Probleme, die liegen auf dem Tisch jetzt von 1930, die sind nach wie vor ungelöst. Ja. Und diese modernen Aktivitäten, die helfen uns da nicht weiter und sind insofern kontraproduktiv, weil man jetzt so eine Scheinforschung erzeugt, so dass man also jetzt auch den Eindruck vermittelt, da gibt es irgendwelche Fortschritte oder irgendwas, aber in Wirklichkeit hilft es, ist es nutzlos, was jetzt fundamentale Erkenntnisse betrifft. Ja.
Und Grundlagenforschung ist nie zu Ende, das haben wir ja vorhin schon festgestellt, sie geht halt immer weiter, selbst wenn es die 95% gibt, die bekannt sind, fehlen natürlich die spannenden 5% und um die soll es ja dann eigentlich gehen. Abschließend nochmal zum heutigen Stand der Wissenschaft, Sie schreiben, das finde ich sehr schön, Sie schreiben, Wissenschaft sei kein Gewerbe, sondern benötige Idealismus. Wenn ich an die heutige Zeit denke, zieht sich da bei mir alles zusammen, weil es ja letztlich auch immer um Fördermittel geht und um Spenden geht und es geht ja nicht mal primär ums Militär, aber auch das hat natürlich immer noch seine Finger im Spiel, aber auch die Wissenschaft, die IT-Unternehmen und so weiter und so fort. Und darüber hinaus saugen wissenschaftliche Medien in diesem Versuch, immer neue Superlativen zu schaffen, die ja dann auch zu völlig absurden Gedankenkonstrukten führen, wie Sie sie angeführt haben, dann immer auf der Suche nach noch größer, schneller, weiter, absurder, durchgeknallter, wie auch immer. Und das ist aber der ganz entscheidende Punkt. Wissenschaftler sind, denke ich, heute vielfach ja weniger dem Idealismus verpflichtet, sondern eher der Wirtschaftlichkeit und den Fördertöpfen, an die sie irgendwie kommen müssen. Und dementsprechend sind sie eigentlich eher Bittsteller als idealisierte Überzeugungstäter. Teilen Sie da meine Einschätzung und wie kommen wir da wieder raus? Kommen wir da überhaupt wieder raus?
Ich weiß es nicht. Also ich behaupte da nicht, eine Lösung zu haben, aber die Zustandsbeschreibung, die Sie gegeben haben, die geht schon in die richtige Richtung. Also wir haben halt heute eine sehr bürokratisierte Wissenschaft von großen Institutionen. Forscher sind immer mehr damit beschäftigt, eigentlich Anträge zu schreiben und Reviewen zu diskutieren und da und dort wieder die nächsten Mittel projektweise einzuwerben. Und das ist keine gute Entwicklung. Also je größer die Institution, je kurzfristiger die Projekte, je mehr Bürokratie da nötig ist, desto schlechter ist es für den Output. Es wurde noch nie eine große Entdeckung damit gemacht, dass man für irgendwas Mittel beantragt hat und dann unter die Wissenschaft. Also es gab keine fundamentale Entdeckung in der Physikgeschichte. Und das tut natürlich auch nicht gut, ja, weil wenn Sie jetzt Anträge schreiben, dann müssen Sie immer so ein bisschen schön, ein bisschen mehr Hoffnung machen, als Sie vielleicht selber hegen. Und das führt tatsächlich schon natürlich oft über die Grenze der Ehrlichkeit hinaus, ja, was in der Wissenschaft passiert. Ganz abgesehen davon, von wirklich konkreten Betrugsfällen oder Fälschungen, die es ja auch schon nicht selten gibt. Aber diese jetzige Struktur korrumpiert eigentlich die originäre Wahrheitssuche, die ein Wissenschaftler definiert. Es gibt einen sehr, glaube ich, guten Wissenschaftskritiker Bruce Charlton, der ein Buch darüber geschrieben hat, Not Even Trying heißt das Buch. Er sagt, die Leute sind gar nicht mehr auf der Suche nach der Wahrheit, halt was rauszufinden, sondern halt mehr nach Karriere zu machen, Posten zu erreichen, Mittel einzuwerben, Personal und Institute zu dirigieren. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Wissenschaftler war jemand wie Michael Faraday, der ein Buchbinderlehrling war und dann hat er alles gelesen, was er in die Hände bekam und dann hat er für sich 10.000 Experimente gemacht. Ja. Und das ist sehr, sehr verschieden von dem heutigen Zustand der Wissenschaft. Ja.
Ja, das Problem ist natürlich auch die fehlende Ergebnisoffenheit, ne? Also wenn ich Fördermittel bekomme, dann ist es ja häufig dann eben auch zweckgebunden. Es wird ein bestimmtes Gebiet soll erforscht oder vertieft werden, was auch immer. Und eigentlich bleibt überhaupt kein Raum jetzt für individuelle Neugierde oder Ausflüge auf Pfade, die man eigentlich so gar nicht betreten wollte, die man jetzt aber zufällig dann eben doch betritt. Diese Möglichkeiten für Wissenschaftler, die existieren in der Summe wahrscheinlich kaum noch, ne?
Ja, also man kann da nur, wenn man eine Karriere machen will oder hier Projekte macht, dann können sie nur die ausgetretenen Pfade noch ein bisschen mehr austreten, so ungefähr. Das ist tatsächlich, manche Sachen, die werden dann nicht finanziert oder die gelten dann einfach als exotisch, obwohl sie sich in der Wissenschaftsgeschichte oft dann nochmal später als richtig herausgestellt haben. Aber das läuft sehr falsch, glaube ich, in diesem System, das dann Gruppendenken bevorzugt. Dogmen bilden sich aus in Fachgebieten. Das ist tendenziell, läuft es in was Unwissenschaftliches hinein. Also wenn Sie mich fragen, man könnte darüber nachdenken, ja, wie organisiert man das jetzt neu? Nassim Taleb, der Bestseller-Autor, der macht ein bisschen provokativen Vorschlag, der sagt Skin in the Game. Ja, bitte riskier auch was, erfinde nicht einfach eine Theorie und lass dich dafür von Fördergeldern bezahlen, sondern steck mal deine Arbeit rein, wenn du dran glaubst, ja, dann wirst du halt vielleicht nachträglich mit dem Preis belohnt, aber es gibt kein Geld vorher. Ja, das ist natürlich ein relativ radikaler Vorschlag, den kann man, glaube ich,
Idealismus, auch, das ist der Idealismus letztlich.
Ja, ne? Aber ich meine, so sind doch die Dinge zustande gekommen. Also ich meine, wer hat denn die Grundlagen gelegt jetzt, dass man die Spektren vom Wasserstoffatom überhaupt versteht. 1885 gab es da also den Johann Jakob Balmer, der einfach nur neugierig war in seiner Freizeit und die Formel gefunden hat. Der hat keinen Antrag geschrieben. Ja? Also das kann man jetzt sicher nicht machen für experimentelle Großprojekte, die auch ihre Berechtigung haben. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein neues Teleskop baut, das kann nicht ein einzelner tun. Ja? Da sind Mittel gut angelegt, auch wenn man das tut. Aber man könnte nachdenken, anstatt diese Bürokratie von Forschungsanträgen, Papern und so weiter zu machen, wir stellen so Forschungsmönche ein, sag ich mal, die reicht, wenn sie irgendwie die Schule abgeschlossen haben oder festgestellt, sie sind mit 18, 20 sehr intelligent, dann gibt man ihnen ein lebenslanges, bescheidenes Stipendium und sagt, wenn du Wissenschaft machen willst, dann mach das, brauchst dir keine Gedanken machen. Und mach, was du willst. Das wäre wahrscheinlich produktiver als dieses, diese riesigen Mittel, die in diese Institutionen dann gebuttert werden. Ja.
Sehr, sehr schöne Idee. Also bezahlte Nerds, die tatsächlich dann auch wirklich nur ihrer Überzeugung nachgehen brauchen. Ja, vielleicht können wir uns als Schlusswort darauf einigen, dass, wenn eines sicher ist, dann, dass die Mehrheitsmeinung nicht immer zu richtigen Ergebnissen führen muss, oder?
Ja, also das ist, ja, da zitiere ich immer gern Nietzsche, glaube ich, oder wie ist das? Also die Verrücktheit ist bei Einzelnen was Seltenes und aber zu Zeiten und Gruppen eigentlich die Regel. Also es ist oft so in der Wissenschaft, man kann, also nicht automatisch ist die Mehrheit immer im Unrecht, aber es passiert schon relativ oft in der Wissenschaftsgeschichte. Ja.
Okay.
Das muss man zur Kenntnis nehmen.
In diesem Sinne, Herr Unziger, es hat großen Spaß gemacht und wie gesagt, künstliche Intelligenz behalte ich im Hinterkopf. Vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber, vielleicht schreiben Sie auch ein Buch drüber, würde mich auch interessieren. Finde ich ein super spannendes Thema. So viel erstmal zu Ihrem aktuellen Buch, Einsteins Albtraum. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, es ist auch spannend geschrieben und es hat unglaublich viele historische Details, die Sie so nebenbei dann mal irgendwie zwischenschieben und wo der Leser dann denkt, wow, hoppla, das ist ja auch nochmal interessant. Ja, also man merkt es dem geschriebenen Wort auch an, dass es mit Freude aufs Papier gekommen ist. In diesem Sinne, ja, ich freue mich schon auf Ihr nächstes Werk, bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen mit dem Buchen alles Gute und bis bald.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Wiedersehen.
Gerne. Tschüss.